Mit 88 Jahren hat er seinen Debütroman geschrieben. Und dieser Roman mit dem Titel Finsterland ist ein Buch, das wir Ihnen unbedingt empfehlen möchten. Viktor Niedermayer, der Autor, ist 1926 in Bayern geboren. Er hat lange in Südafrika und Kanada gelebt und gearbeitet. Er war unter anderem 8 Jahre Trekkingführer im Himalaya und 20 Jahre Skilehrer in der Schweiz. Er hat als Journalist fürs Fernsehen und verschiedene große Zeitungen gearbeitet. Sein Leben war und ist ein Abenteuer. Und jetzt also sein Debütroman, der jetzt erschienen ist. Ich freue mich, dass Viktor Niedermayer heute bei uns im Studio ist. Guten Tag.
Guten Tag.
In Ihrem Debütroman erzählen Sie die Geschichte Ihrer Kindheit. Sie erzählen, wie die Nazis an die Macht kamen, die 30er Jahre bis kurz nach dem Krieg. Darum geht es. Was hat Sie denn motiviert, das nun aufzuschreiben?
Ich habe nach dem Krieg angefangen zu schreiben und dann wollte ich zuerst die Schicksale meiner Freunde aufzeichnen, irgendwie ihnen ein Denkmal setzen, Kinder, die in meinem Alter gestorben sind, und das Material ist mehr geworden und Eindrücke sind neu dazugekommen nach dem Krieg. Obwohl ich nie an ein Buch gedacht habe beim Aufschreiben dieser ganzen Erlebnisse oder Beobachtungen. Bis, ich glaube, weiß nicht, vielleicht vor 10 Jahren durch den Journalismus ist mir dann klar geworden, ich muss jetzt noch mal über das ganze Material darüber gehen und mit dem Disziplin des Journalisten einen lesenswerten Text, vielleicht eine Art Buch, fertigzustellen.
Also Sie als Kind haben einen ganz eigenen festen Charakter. Man hat das Gefühl, da ist ein fast angeborenes Misstrauen gegen Autoritäten. Woher kommt dieses Misstrauen?
Ja, also die erste Zeugnisbemerkung war, er kann sich der Gemeinschaft nicht fügen. Und da hat meine Mutter wieder geschimpft und hat gesagt, siehst du, was du für ein Mensch bist. Und dann habe ich mir gedacht, aber ich kann nicht anders. Ich muss allein sein. Ich hasse es direkt, in einer Gemeinschaft zu sein, wie später beim Militär oder bei der Hitlerjugend, wo du mit Menschen zusammen bist, die du noch nie gesehen hast, mit denen du nie in Beziehung treten möchtest. Und das hat mich durch mein ganzes Leben begleitet.
Die Mutter, ja. Ihre Mutter sagt dann auch, na ja, dieses Kind kommt mir fast vor, als sei es vom Teufel besessen. Ja. Das ist traurig, wenn eine Mutter sowas sagt eigentlich,
ja,
oder?
Ja, aber das ist in Bayern so. Diese direkte Rede und alles, was sie denken, das sagen sie auch. Und dann kommen sie aber wieder in Frieden miteinander und dann sagt der eine, gut, du sollst recht haben, zahlst mir dafür eine Maß.
Also das ist der bayerische Katholizismus, so ein bisschen
ungefähr,
auch wie der kölsche Katholizismus.
Ja.
Hat noch immer gut gegangen, sagt
ja,
man hier. Und
ja.
Da wird vom Teufel geredet, aber im nächsten Atemzug auch wieder von der Maß Bier. Was Ihnen immer schon ganz, ganz wichtig war, war die Natur, besonders die Berge. War das auch ein großer Kraftgeber, die Natur, ein Geborgenheitsgefühl? Haben Sie das dort empfunden?
Ja, das erste Buch, das ich gelesen habe, das war von Fridtjof Nansen, Durch Nacht und Eis, wie er zum Nordpol wollte und 2 Jahre in der Nacht verbringen musste und nie an den Nordpol kam. Als kleiner Bub schon hat mich mein Vater zum Skilaufen mitgenommen und er war auch ein Naturbursche. Von ihm habe ich diese Naturliebe.
Der Vater, der dann starb auch.
Ja.
Die Mutter ist ja dann auf sich allein gestellt.
Ja, aber meine Mutter hat mich dann immer unterstützt. Sie hat mir dann das Geld gegeben für die Fahrkarte, dass ich zum Skilaufen fahren konnte. Oder später, wenn wir zum Bergsteigen sind, hat sie mir vom Ersparten gegeben. Sie hat mich sehr unterstützt, obwohl sie hat praktisch eigentlich nie Sport getrieben. Aber durch ihren Glauben an Gott, durch den Katholizismus, die Überzeugung, die sie hatte. Es liegt in der Hand Gottes, was mir geschieht. Es fällt kein Haar von meinem Haupt, ohne dass er es nicht sieht. Oder wenn irgendwas war, Gottes Wille geschehe. Und so hat sie gelebt, es war fast ein Fatalismus, aber so hat sie nie einen, weder einen Arzt noch einen Psychiater gebraucht, durch diesen starken Glauben. Und das war für mich auch immer sehr, sehr bewundernswert von meiner Mutter. Also es war da keine Feindschaft mit ihrem Glauben oder mit meiner Skepsis.
Vielleicht war es auch nur dieses tiefe Geborgenheitsgefühl. Also ihre Mutter hatte dieses Geborgenheitsgefühl im Glauben.
Ja.
Und bei Ihnen meint man auch, da ist irgendwas, was Ihnen Kraft gibt.
Denn und das hat sie mir wahrscheinlich übergeben. Und dann kommt das natürlich, das Aufwachsen im Bergsteigen, im Skifahren, im Wandern, im Klettern. Du kommst aus Krisensituationen wieder heraus, weil du eben vorsichtig bist. Oder du hattest vielleicht Glück. Oder war das Gott, der dich beschützt hat. Oder bist du aus eigener Kraft herausgekommen oder nur durch Zufall. Das hat mich eben geformt und mir diese Geborgenheit gegeben.
In Ihrem Roman Finsterland beschreiben Sie dann, wie die Nazis an die Macht kommen. Das sind unglaublich genaue Beobachtungen. Man hat manchmal in dem Roman das Gefühl, dass die kirchlichen Autoritäten einfach langsam ausgetauscht werden. Es kommen die Nazis, sie beschreiben diesen Übergang, in dem sie erzählen, wie der neue Lehrer kommt, die Bibelstunde fällt aus, die Heiligenbilder über den Ehebetten werden gegen Hitlerbilder ausgetauscht. Ja, das ist fast schon so ein relativ geräuschloser Übergang. Haben sich die Katholiken dagegen gar nicht gewehrt? Haben die das einfach alles so mitgemacht da in Bayern?
Es war schon ein Widerstand, aber es war ein passiver Widerstand. Zum Beispiel war es fast eine Heldentat, am Sonntag ins Hochamt zu gehen und zwei Häuser weiter wohnt der Kreisleiter und er schaut, der Kreisleiter, der höchste Nazi in der Stadt, und er beobachtet die Leute mit dem Fernglas und sie konnten ihn sehen, wie sie aus der Kirche gehen. Und da sind viele dann nur in die Frühmesse gegangen, um dieser Gefahr zu entgehen. Denn man wusste nicht, wie dieser Mensch, der so eine große Macht über dich hat, wie er die gegen dich benutzen kann. Und meine Mutter zum Beispiel, sie hat einen Freund praktisch, der Hauschner, er war Jude, habe ich gesagt, das ist ein Jude. Da sagt sie, nein, er ist Katholik und er hat den Pourle-Mérite von Kaiser persönlich für seine Tapferkeit bekommen. Und er hat auch noch gesagt, Hitler wird uns nie etwas tun. Er sagt, unsere Kameraden, unsere jüdischen Kameraden, die mit uns an der Front waren, das Vaterland verteidigt haben, die gefallen sind fürs Vaterland, und die Überlebenden, wir werden sie immer beschützen. Und dann, 4 Wochen später, war die Haustür offen und der Mann war fort. Und einmal habe ich sie beobachtet, wie sie ihm heimlich von unseren Brotmarken ein paar Brotmarken gegeben hat. Und bis meine Mutter dann über die 90 Jahre alt war, habe ich eine große Freundschaft mit ihr und eine Bewunderung ihr gegenüber an den Tag gelegt.
Und Ihre Mutter hat Ihnen dann auch nie übel genommen, dass Sie nicht so ein gar frommer Katholik geworden sind, wie sie sich das vielleicht gewünscht hätte?
Ja, sie hat schon gesagt, zum Beispiel nach dem Krieg, als ich den Sartre las, sagt sie, der steht auf dem Index, den darfst du nicht lesen.
Sartre, ja, genau.
Ja, dann sage ich, um Gottes Willen, jetzt haben wir den Hitler weg, jetzt kommt eine neue Diktatur, das mache ich nicht mit. So ging das zwischen uns dann immer.
Das heißt, Sie mussten dann aber, um nochmal auf die 30er Jahre zurückzukommen, ganz schön viel aushalten. Das wird in dem Buch auch geschrieben, dass Sie nicht mitgemacht haben bei diesem Heil-Hitler-Geschrei, bei der Hitlerjungen. Ja. Sie wurden vom Fahrrad gerissen, Sie wurden auch verprügelt. Trotzdem haben Sie da nicht mitgemacht.
Ja, also zum Beispiel war ich 8 Jahre alt, da war ich beim Jungvolk. Und da mussten wir antreten, alle Jungvolk-Pimpfe mussten antreten, das waren ungefähr 200. Und uns gegenüber standen die Hitlerjungen, auch von der Stadt ungefähr 500. Und dazwischen waren die Führer vom Jungvolk und von der Hitlerjugend, haben diskutiert. Und da war einer vom Jungvolk, der Jungstammführer, der hat immer mit der Schulter gezuckt. Und der hat Achselzucker geheißen als Spitzname. Und den habe ich immer nachgemacht und alle haben gelacht. und dann sieht er mich und dann schreit er mich an, ich muss heraustreten, er reißt mir die Schulterklappen herunter, nimmt mir den Schulterriemen ab und schreit mich an, und hiermit bist du von der Liste des deutschen Jungvolks gestrichen. Und ich muss die abhauen und dann gehe ich vorbei, dann sehe ich die höhnischen Blicke von denen, die mir vorher noch zugejubelt haben, und die Verachtung von denen, die jetzt einen sehen, der jetzt ausgesondert wird. Das Neutrale von Freunden, die sagen, ja gut, mit dem ist jetzt auch vorbei. Und dann habe ich mir nicht mehr heimgetraut. Und dann sagt meine Mutter, wie siehst denn du aus? Und das Kind leidet, weil es nicht mehr in der Gemeinschaft sein kann. Und da war es so, meine Freunde waren mit mir als Pimpfen, und von denen war ich jetzt weg und war ausgesondert und wusste nicht mehr aus noch ein.
Das haben Sie sehr schön beschrieben. Also die noch gelacht haben, sich über Sie amüsiert haben, auch heimlich Beifall geklatscht haben, und im nächsten Augenblick waren es die, diese Opportunisten, die Duckmäuser, die Dummköpfe. In großen Teilen Ihres Buches kann man fast die Hoffnung verlieren an die Menschheit. Das gibt viel zu viel davon, von diesen Opportunisten, Dummköpfen und Duckmäusern, oder?
Ja, das stimmt. Und man kann auch verzweifeln. Aber es ist immer eine Elite da, geistige Elite und charakterlich geformte Leute, die eine Elite bilden, auch in der Diktatur. Diese Leute oder die Wissenschaftler oder die Künstler, alle diese Leute, die werden auch nie aussterben, und die sind das große Gegengewicht zu dieser Masse, die eigentlich alles mitmacht und nur den Vorteilen nachgibt, oder die, wenn ihnen Politiker sagen, pass auf, wir geben dir größere Sicherheit, aber dafür musst du halt ein wenig von deiner Freiheit einbüßen, aber du kannst gut damit leben. Und ich kann abends fernsehen und brauche mich um nichts kümmern.
Aber es gibt ja, Sie beschrieben es gerade auch, die Gegenwelt, es gibt die Eliten. Ja. Für Sie war das auch wichtig, das beschreiben Sie nach dem Buch, die Literatur zu entdecken. Das sind natürlich die Schriftsteller. Es ist, als wäre ich jetzt blind gewesen und könnte auf einmal wieder sehen.
Ja.
Das sagen Sie, als Sie die große Literatur, die Amerikaner kommen und plötzlich steht das alles und Sie können das alles lesen. War das auch eine Befreiung für Sie?
Das war eine Befreiung, ja. So etwas habe ich noch nie mitgemacht. In der Diktatur aufgewachsen und plötzlich jetzt diese geistige Freiheit, diese Horizonte, diese Autoren, wie sie alles mir zeigen und wie ich ihnen folgen kann. Wie zum Beispiel der Kafka, sobald ich einen Satz lese, muss ich aufhören, und er entflammt meine Fantasie, dann geht sie da weiter und ich fühle mich wohl. Diese Gefühle, die waren so stark in mir, und das hat mich auch zum Schreiben angeregt.
Das ist die Literatur, das ist das eine, das ist die positive Welt, aber es geht auch weiter nach dem Krieg mit der negativen Welt. Also man hat das Gefühl, dass die Symbole wieder ausgetauscht werden. Jetzt kommen die Heiligenbilder, die da wieder hängen. Frater Aloysius kann ungestraft auch mal unten hinlangen. Ja. Also auch Missbrauch spielt eine Rolle. Man hat da auch das Gefühl, hat denn keiner was gelernt? Gibt es keine Scham über die Gräuel der Nazizeit? Ja. Gibt es keine Schuldgefühle danach?
Ja, nach dem Krieg in der Adenauer-Ära war das alles unterdrückt. Und Adenauer musste alle Nazis, die vorher in der Wirtschaft waren, übernehmen. Denn es war niemand da, der nicht bei der Partei gewesen wäre oder nicht beim Militär gewesen wäre. Was er natürlich wusste, war, dass sie ihm in treuer Gefolgschaft folgen mussten. Nämlich, er hatte sie in der Hand und konnte jeden denunzieren und sagen, pass auf, das war ein Nazi, der hat das und das gemacht, wie der Lübcke, der KZ-Baumeister.
Auch eine seltsame Zeit wieder.
Ja, seltsame Zeit.
Ihr Buch hat ja auch ein wunderbares Cover. Da ist dieser Jüngling, der von dem Sprungbrett springt, mutig, wagemutig springt er mit dem Kopf voran in die Welt. Das ist auch so eine Art Schluss des Romans, ja, nicht? Diese Szene im Wasser, sie schwimmen da und dann schießen sie aus dem Wasser, ja, empor und alle staunen und sagen, ja, der kann den Jesus-Trick, das, ja, ist ja, ja, ganz ungemein. Ist das ein Symbol für die Freiheit oder ist das einfach so etwas, aus der Natur wieder die Kraft zu schöpfen?
Ja, ich denke schon, ja, aus der Natur die Kraft zu schöpfen, ich denke, das ist das.
Wenn Sie fahren ja immer noch Ski mit 88 Jahren, ja, im Engadin, Skifahren, ja, in einer wunderbaren Landschaft. Ja. Ist das für Sie auch vielleicht eine Art Gottesdienst?
Das, ja, so sehe ich das. Ja, es ist so etwas. Wenn ich hinaufkomme, um 8 Uhr bin ich schon oben auf 2900 Meter, dann kommt die Sonne von unten herauf, vom Süden. Dann fängt der Schnee an zu glitzern in allen Farben. Und ich bin einer der Ersten da oben. Und dann sind die ersten Abfahrten, werden in der Nacht gewalzt. Die sind ganz eben. Früher waren das alle Buckel. Und jetzt kann ich große Kurven fahren. Und dann kann ich an die Grenzen gehen. Ich kann in einen Flow kommen, wie beim Schreiben. Und dann ist es wie ein Gleichgewicht, und das ist fast ein religiöses Gefühl. Du fühlst dich wohl, aber im Hinterkopf, du gehst nicht so weit, dass du jetzt übermütig wirst und dann hast du einen großen Crash, sondern du bist in dieser Beherrschung und du kommst immer tiefer. Unten ist die dunkle, das Tal ist wie ein schwarzer Abgrund, wie das Welttal. Und du bist hier oben wie im Himmel, wie in der ewigen Seligkeit. Du fühlst dich einfach wohl. Das kann man sagen. Das ist wie ein Gottesdienst oder die größte Erfüllung, wie man sich das vorstellt, wie meine Mutter mir erklärt hat, wie das ist im Himmel und in der Ewigkeit.
Ihr Roman ist auch ein Zeitzeugnis und eine Warnung. Traut keinen Autoritäten, seid kritisch.
Ja.
Kann man das auch so als Ihren Appell betrachten aus diesem Roman heraus?
Das denke ich, aber es ist mir nicht bewusst geworden beim Schreiben. Aber allmählich dann, jetzt als es zu Ende ging, da ist das durchgedrungen. Da habe ich gemerkt, halt, das könnte eigentlich für junge Leute sein oder für Leute, dass man da sieht, wie schnell es geht, der Übergang vom Guten zum Schlechten. Und es ist eine Warnung, kann man sagen auch, ja, immer kritisch zu sein und immer wach zu sein. Auch sich selbst gegenüber. Wenn man gewisse Anschauungen hat und Maximen, dass man immer überprüft, ist das noch richtig, was du machst oder was du denkst? Oder musst du vielleicht schon umdenken? Hast du neue Einflüsse, neue Erkenntnisse, an die du deinen Habitus angleichen musst?
Lieber Viktor Niedermayer, vielen Dank für dieses wichtige und spannende Buch, das Sie mit 88 Jahren geschrieben haben. Finster Land, so heißt es. Es ist das Zeugnis eines tapferen, widerständigen und sehr klugen Kindes und Jugendlichen, der sich von den Nazis und ihrem Hitler-Jugendheroismus nicht beeindrucken lässt. Das Buch ist im Verlag Nagel und Kimche erschienen und es kostet 18,90 Euro. Vielen Dank.
Dankeschön.